Das ist eine Aussage aus der Philosophiegeschichte. Und diese Aussage aus der Philosophiegeschichte habe ich ganz bewusst, würde ich auch sagen, ein wenig schon unterwandert, indem ich vom Ernstnehmen geredet habe. Nicht? Wenn ich ein Wahrheitsfanatiker, Wahrheitsfundamentalist in diesem bedenklichen Sinn gewesen wäre, dann hätte ich von vornherein gesagt, nein, Wahrheit hat mit Psychologie und mit Personen und mit Sprachsituationen nichts zu tun. Und das war sowohl philosophiegeschichtlich eine bekannte Position und ist noch immer für viele Leute eine ganz wichtige Position. Also wenn Sie mit Mathematikerinnen sprechen zum Beispiel und ihnen sagen, sozusagen die Korrektheit eines Beweises hat zu tun mit dem, wie du dich dabei fühlst, oder alle diese ganzen Geschichten mit sozusagen, stellen Sie sich jetzt vor, das Szenario, dass ich gesagt habe, die Vorlesung ist abgesagt, als ein Szenario von jemand in der Volksschule, die Lehrerin in der Volksschule muss korrigieren die Mathematik, die Rechenaufgaben, ja, oder in der Mittelschule die Mathematikaufgaben, und die Lehrerin sagt, es stimmt zwar nicht, aber es ist schön, ja, oder sowas Ähnliches, dann haben wir an dieser Stelle, ich meine, es ist auch ein bisschen billig, jetzt auf die Mathematik zurückzugreifen, es gibt andere Dinge auch, aber an der Stelle haben wir ein gutes Beispiel von einem solchen fundamentalistischeren Wahrheitsbegriff. Der Grund, warum ich in diese Gasse hineingekommen bin, in die sie mich dann noch kräftig hineingeschoben haben, ist, glaube ich, einer, den man sehr wohl vertreten kann. Und das wiederhole ich jetzt nochmal, dass Wahrheit etwas zu tun hat damit, was Personen mit Sätzen aneinander tun. Dass das auch eine psychologische Komponente hat, ist nicht zu leugnen. Dass das sich letztlich reduziert auf interpersonales Verhalten, würde ich bestreiten, und da in diese Richtung haben wir sozusagen schon ein bisschen diskutiert. Ich will quasi allgemeiner das Problem hier doch ein bisschen abschneiden und habe das also von der Struktur her, ja, das sollte man vielleicht noch sagen, nicht? Gesprochen habe ich schon davon, was durch diese Objektivitätsansprüche nicht in Frage gestellt wird, was nicht zur Verhandlung steht, was Tugend hat nicht sagen will, ist, dass man Sprachausdrücken, die jemand mit Objektivitätsanspruch vorbringt, nicht widersprechen kann. Das heißt, hier aus einer anderen Perspektive als bloß scheinbar als falsch sich erweisen. Also wenn man mehr Informationen hat, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, wenn die Verfahren, die mit diesem Ernstnehmen von Sprachäußerungen verbunden sind, sich erweisen als so gelagert, dass diese Behauptung nicht mehr sozusagen festgehalten werden kann. Und der wichtige Punkt ist der, in dem, was der Tugendhat hier vorschlägt, dass wenn ich mit einer anderen Person unter dem Stichwort Wahrheit in eine solche Auseinandersetzung eintrete, dann muss ich von der anderen Person verlangen, und sie kann von mir verlangen, dass solche Behauptungen auch zurückgezogen werden können, unter bestimmten Bedingungen, auf die wir uns einigen müssen. Also diese Art von, ich nehme dich dann ernst, wenn ich auf deine Interventionen hin die Objektivitätsansprüche meiner Aussagen noch einmal ansehe und möglicherweise sage, nein, ich habe mich geirrt. Siehe Isomorphie. Ich habe sie sozusagen ernst genommen. Und das ist natürlich, also wenn man das ein bisschen weiter spricht, muss man sagen, das ist genau die richtige Art und Weise, mich ernst zu nehmen, nämlich zu sagen, ich habe eine Falschheit hier produziert. Nicht? Das können wir einander nur bedingt natürlich zukommen lassen, weil viele sozusagen Hintergründe sind nicht einsichtig und so. Aber wenn ich mich an dieser Stelle offensichtlich etwas unvorsichtig ausgedrückt habe, dann ist das genau eine Form der Kommunikation. Und es ist, das ist an dieser Stelle natürlich auch sehr deutlich, es ist nicht nur eine Form der Kommunikation, sondern es ist auch eine Form des Wissenschaftsfortschritts. An der Stelle ein bisschen bescheiden, weil ich in Zukunft in ähnlichen Zusammenhängen vorsichtiger sein werde, das hier zu sagen und nicht so viel, sozusagen nicht so viel Unsinn produziere, wie ich sowieso produziere. Aber wenn man es generalisiert, ist es, glaube ich, deutlich an der Stelle schon, dass man auf die Art und Weise mit Hilfe des gegenseitig sich Ernstnehmens weiterkommt an bestimmten Stellen. Ich habe Ihnen das hier in einer kleinen Formel hingeschrieben, die für spätere Diskussionen über die logische Struktur von dem, was da vor sich geht, denke ich, hilfreich sein kann und die ganz einfach mit einer simplen Klammersetzung operiert. Wenn Sie einen p-nen Satz nehmen und den Satz P ist wahr als Ausdruck von Behauptungen, die von einer Person artikuliert werden, annehmen, dann können Sie diese Behauptung in Klammern gesetzt von außen disqualifizieren oder zu disqualifizieren versuchen, indem Sie sagen, es ist falsch, dass P wahr ist. Das führt in die Problemstellung eine Stufe ein, nicht eine Schicht, die Geschichte mit den anderen Perspektiven, die Geschichte damit, dass hier eine Rollenverteilung, nicht? Was hier ansatzweise drinnen ist, ist eine Rollenverteilung zwischen der Person, die in der Klammer steht, und der Person, die über die Klammer etwas sagt. Ja? Das ist hier nicht in der Notation drinnen. Sie können die Notation ohne Personen diskutieren, aber es ist möglich, diese unterschiedlichen Rollen in der Sprache zu assoziieren mit diesen beiden Sachen. Und dann haben Sie hier eine anschauliche Version dessen, was passiert, wenn zwei Personen einander widersprechen und in eine Auseinandersetzung kommen. Das, was keinen Sinn macht, und das ist der Punkt, der gleich weiter führt dann zum Wahrheitsskeptizismus. Und das sollte man sehr genau sich überlegen, ist, dass man dieses P hier als eigenes Wort bzw. Wortgefüge in Klammern setzt. Und dann sowas versucht, wie zu sagen, P ist wahr, ist falsch. Das ist Nonsens. Das ist einfach Nonsens. Das widerspricht den Regeln der Sprache. Wir werden gleich sehen, dass man da andere, sozusagen, das, was ich jetzt hier so assertorisch sage, dass das auch noch in Frage gestellt wird. Was ich hiermit aber sagen möchte, ist, Voraussetzung, also die Suggestion, nicht? Die Suggestion, die in dieser zweiten Zeile drinnen ist, ist die folgende, dass man einen Sprachausdruck hat und dieser Sprachausdruck als nicht als Behauptung, sondern als eine Artikulation von die Vorlesung ist abgesagt. Ja. Sie können ja die Vorlesung ist abgesagt einfach als eine Folge von Sound-Events nehmen. Und dass diese Folge von Sound-Events, die Vorlesung ist abgesagt, dass die wahr und falsch gleichzeitig ist. Dass die beides ist oder dass die sonst was ist. Das geht nicht. Sie brauchen, wenn Sie zu Sätzen kommen, wenn Sie von die Vorlesung ist abgesagt, zu einem als Laut-Event zu einem Satz kommen wollen, dann brauchen Sie diesen Ist-Bestandteil. Da müssen Sie, Sie können Ist natürlich artikulieren als ein Laut-Event. Sie können, wenn Sie die Sache als eine Behauptung nehmen, wenn Sie das Ganze logisch nehmen, müssen Sie sagen, dieses Laut-Event ist ist nicht nur einfach ein Laut-Event, sondern das hat eine bestimmte Funktion. Frege wird sagen, das trägt die behauptende Kraft. Das ist das, was den Aussagesatz ausmacht. Wir betonen es an dieser Stelle, nicht? Wenn wir darüber reden, die Vorlesung ist aber abgesagt. Wenn uns jemand widerspricht, wenn wir zum Streiten kommen, nicht? Das ist deswegen eine naheliegende Analyse, weil wenn wir nur sagen, die Vorlesung, und wenn wir nur sagen, ist abgesagt, und wenn wir sagen, die Vorlesung, abgesagt, alles Fälle, wo wir nicht bis zum Satz vorgedrungen sind, in all diesen Fällen können wir keine Behauptung aufstellen. Das sind Sachen, die schon von Plato ausdiskutiert worden sind, dass eben die Behauptungssätze sich dadurch kennzeichnen lassen, dass es keine Worte sind und dass es auch keine Listen von Worten sind, sondern dass es auf eigentümliche Art und Weise kombinierte Namen und Aussage und Prädikate sind an der Stelle. Und die besondere Kombination drückt sich in diesem Ist aus, die Vorlesung ist abgesagt. Und dieses ist abgesagt als Träger von Wahrheit, diesem kann widersprochen werden, aber was nicht stattfinden kann, ist einen Satz, der eine Art von Wahrheitsanspruch mit sich tragen soll, als gleichzeitig wahr oder falsch zu klassifizieren. Nicht? In dem Moment, in dem ich dieses ist wahr oder dieses ist falsch in die Klammer mit hineinnehme, dann geht der zweite Schritt geht sozusagen durch. Aber was nicht durchgeht, ist dieser Ausdruck hier. Und warum spreche ich darüber länger? Weil der Relativismus und Skeptizismus, der sagt, du sagst, es ist wahr, aber möglicherweise ist es falsch. Oder nicht nur möglicherweise, du sagst, es ist wahr, ich sage, es ist falsch. Das zeigt nur, dass es keine Wahrheit gibt. Das zeigt nur, dass es keine Objektivität gibt. Dass das schon auf dieser untersten Ebene nicht ganz so funktionieren kann. Dass es keine ein für alle Mal garantierte Objektivität gibt, ist ein extra zu beschreibender Punkt, auf den ich mich jetzt gar nicht einlassen will. Worauf ich mich einlassen will, ist zu sagen, um überhaupt dort reinzukommen, dass ich einer Person widerspreche, muss ich ihr zugestehen, dass sie etwas behauptet mit einem Wahrheitsanspruch. Und dann kann ich nicht sagen, wenn ich ihr das zugestehe, um sie ernst zu nehmen, Klammer geschlossen, wenn ich ihr das zugestehe, kann ich nicht im selben Durchgang sagen, und Objektivität und Wahrheit und alles, was sich damit verbindet, gibt es sowieso nicht. Das ist die Pointe, die dahinter ist. Wir werden auf diese Sache länger zurückkommen. Ich werde Ihnen jetzt umgekehrt einiges sagen über dieses Nietzsche-Zitat, das als Nietzsche-Zitat für Sie vielleicht ganz bekannt ist schon und das ein ganz ausgedrückter, ausgesprochener Fall von Unterwandern des Objektivitäts- und Wahrheitsanspruches ist und Sie an dieser Stelle auf ein, zwei Features aufmerksam machen von diesem Zitat, die doch recht bemerkenswert mir scheinen und die einen vorsichtig werden lassen, dabei allzu schnell in die Relativität hinein überzugehen. Ich lese es Ihnen mal vor. Ein und dasselbe zu bejahen und zu verneinen misslingt uns. Das ist ein subjektiver Erfahrungssatz, darin drückt sich keine Notwendigkeit aus, sondern nur ein Nichtvermögen. Da haben wir es, es hat sich sozusagen schön ergeben, nicht, in unserer Diskussion. Das ist ein klassischer Fall von Psychologismus, Rückführung von Wahrheit auf ein subjektives Unvermögen. Hast halt ein Pech gehabt, deine Fantasie reicht nicht aus, nicht? Die Die Antwort, die der Nietzsche hier gibt, auf das, was ich vorher gesagt habe, ist einfach zu sagen, offensichtlich bist du so fantasielos, dir nicht vorstellen zu können, dass der eine Satz, den deine Person nennt, gleichzeitig wahr oder falsch ist. Worauf ich antworten würde, wenn ich mir das schon so darstelle, ich bin überhaupt nicht so fantasielos. Ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass man zwei unterschiedliche Auffassungen dafür hat, aber was eine Auffassung ist, damit ich überhaupt dorthin komme, zu sagen, es gibt zwei verschiedene Auffassungen, lässt sich nur beschreiben, wenn ich die Funktion des Bejahens wahrnehme, anders wahrnehme und sozusagen verstehe. Man könnte es anders nochmal formulieren. Die Point ist natürlich, in dem ein und dasselbe zu bejahen und zu verneinen. Und die könnte man umsetzen in das P hier. Was ist die Identität des Ps in der Bejahung und Verneinung? Inwiefern ist es dasselbe? Wenn ich dazu sage, das ein und dasselbe ist das Sound Event, wenn ich sagen würde, also dieses ein und dasselbe nämlich ist nämlich die Äußerung der akustischen Lautkette, die Vorlesung ist abgesagt, dann stimmt das nicht, dann kann es überhaupt nicht funktionieren, weil die Lautkette als Lautkette nichts ist, was als Lautkette dasselbe wäre. Es kann die Lautkette, die Vorlesung ist abgesagt, kann heißen, der Kaffee kostet 5 Euro. Ja? In der Lautkette selber liegt nichts davon, dass hier Inhalte mitgedacht werden. Das, was wir hören alleine, ohne dass es in Behauptungssätzen funktioniert, ist überhaupt nicht wahrheitsfähig. Und von daher fällt das raus aus dem Ein und dasselbe. Wenn aber das Ein und dasselbe wenn die Sache, um die es geht, über die wir hier reden, nur dadurch zustande kommt, dass sie von bestimmten Personen in Behauptungsprozessen auf den Tisch gelegt wird, zugemutet wird anderen Personen, wenn das zu der Sinnhaftigkeit von Behauptung und von Aussagen dazugehört, dann würde ich sagen, wenn das zugestanden wird, dann kann man sagen, selbstverständlich, also es ist zwar so, dass es uns misslingt, unter demselben Aspekt eine solche Behauptung gleichzeitig als ihr Gegenteil zu nehmen. Warum misslingt uns das? Weil es sollte man vielleicht auch in Zukunft sozusagen genauer ansagen. Das ist nichts anderes als das, was ich hier gesagt habe. Das macht keinen Sinn. Was uns aber nicht misslingt, ist, uns Szenarien vorzustellen, dass sich zwei Personen über etwas streiten, was sie als ein und dasselbe unterstellen, wovon sie aber unterschiedliche Auffassungen haben. Also der Fall 1. Der Satz P ist wahr und ist falsch. Gut, lassen wir das mal an dieser Stelle. Die bemerkenswerte Entwicklung, die dieses Nietzsche-Zitat nimmt, die könnte man jetzt so beschreiben, dass man sagt, wenn nach Aristoteles der Satz vom Widerspruch der gewisseste aller Grundsätze ist, wenn er der letzte und unterste ist, auf den alle Beweisführungen zurückgehen, wenn in ihm das Prinzip aller anderen Axiome liegt, umso strenger sollte man erwägen, was er im Grunde an Behauptungen voraussetzt. Da ist einiges instruktiv dran. Das eine, was sicherlich berechtigt ist, ist etwas, was der Wittgenstein so ausgedrückt hat in den Bemerkungen zur Grundlegung der Mathematik, warum immer der, immer wieder der Satz vom Widerspruch. Warum gerade dieses eine Gespenst? Das ist doch sehr verdächtig. Das ist eine lockere Formulierung von dem, was da drinnen ist. Woher kommt das Gewicht, das auf diesen Satz vom Widerspruch gelegt wird? Also auf die Unmöglichkeit, auf das Misslingen, auf den besonderen Charakter des Misslingens, der hier drinnen ist. Warum versteifen wir uns so darauf, dass wir sagen, du darfst dir nicht widersprechen? An der Stelle fällt mir auch nichts anderes ein, als wieder auf die Gefahr hin, dass wir zu weit gehen, darauf hinzuweisen, dass einer der wesentlichen Gründe, warum wir sagen, du darfst dir nicht widersprechen, darin liegt, dass man sagen möchte, weil sonst kann ich dich nicht mehr ernst nehmen. Ja? Wenn du mir zu oft gleichzeitig das eine und das andere sagst und ich nicht sehe, dass du hier noch eine Unterscheidung machst, dass du die entsprechenden Differenzierungen machst, wenn du mir das zu oft sagst, dann kann ich dich nicht als eine Person einschätzen, die befugt ist in dieser Formulierung jetzt, die befugt ist, der ich sozusagen die Bereitschaft entgegenbringe, ihre Aussagen zu registrieren und auf ihre Aussagen zu reagieren. Also es ist ganz richtig, dass man sich, wenn das so ein zentraler Satz ist, sehr genau vornimmt die Frage, wie sieht's denn aus? Es ist durchaus nicht immer so, dass erstens mal ist es durchaus nicht immer so, dass Widersprüche, auch quasi eklatante Widersprüche, unerlaubt, uninteressant oder sowas sind. Zweitens ist es natürlich so, dass es verschiedenste Arten von Widersprüchen gibt und man nicht nur mit einem einzigen Konzept von Widerspruch arbeiten sollte und man operieren kann auch mit systematisch geordneten Widersprüchen, wie immer das aussieht. Das heißt, man muss sich da genauer unterrichten darüber, was mit Widerspruch gemeint ist. Das ist zwar alles richtig, aber ich habe das in meinen früheren Nietzsche-Lektüren nicht so wahrgenommen. Ich habe das Zitat sicherlich schon recht oft gelesen. Was mir erst aufgefallen ist in der Vorbereitung für diese Lehrveranstaltung ist, dass Nietzsche hier schreibt, da bin ich jetzt quasi Exeget, da steige ich aufs Exegetische rüber, man sollte erwägen, was dieser Satz vom Widerspruch im Grunde an Behauptungen voraussetzt. Und das ist doch einigermaßen überraschend, dass Nietzsche hier von Behauptungen redet. Wenn es Behauptungen sind und nicht Training oder psychische Potenziale oder sowas ähnliches, nicht? Dann wird es nicht anders gehen, als hier etwas darüber zu sagen, was Behauptungen sind. Also Nietzsche könnte ja sagen, sagt auch an bestimmten anderen Stellen, wir sind einfach so trainiert. Ja? Wir sind, das ist der Psychologismus. Der Psychologismus besteht darin, zu sagen, naja, vielleicht können wir uns umkonditionieren, ne? Mit gewissen neurolinguistischen Programmiererfahrungen kann das sicher gelingen. Wir programmieren uns um und können jetzt in schöner Ruhe zusehen, wenn ein Politiker oder eine Politikerin gleichzeitig das eine und das andere sagt. Ne? Oder sie selber, ne? Das ist ja noch wichtiger für die Politikerinnen, dass sie das sagen können, dass man das nicht anmerkt, sie eigentlich an dieser Stelle auch ein bisschen Bauchweh haben. Also wir können uns an dieser Stelle umprogrammieren, vielleicht können wir uns umprogrammieren, damit es uns gelingt. Die Pointe setze ich deswegen an dieser Stelle so, weil wenn das da stünde und in einem gewissen Sinn ist ja Nietzsche auch so zu lesen, ist es ein Manual für Verhaltenstechnik. Ja? Als Manual für Verhaltenstechnik, wir sind konfrontiert mit bestimmten Behauptungen und Widerlegungen. Wenn du im Fernsehen von einem Reporter eine unangenehme Frage kriegst, lache und sage ja. Nicht? Das setzt sich zunehmend durch als eine politische Geschichte. Und offensichtlich hat das einen guten Grund. Man kommt damit schön weiter. Was hier der wichtige Punkt ist, ist, der Nietzsche sagt, was wird an Behauptungen vorausgesetzt, um es gleich noch an dieser Stelle weiter zu sagen, was dann nämlich kommt, ich habe es Ihnen hier farblich hervorgehoben, entweder oder dann. Ich expliziere Ihnen das nicht, das können wir in der Diskussion, zum Beispiel im Wiki können wir das dann diskutieren, was da drinnen steht, aber nach dieser Attacke auf den Wahrheitsbegriff als psychologistisch kommt der Nietzsche und setzt hier einen klassischen Schluss, ja, der, also wann kann, wie kann entweder und oder anders funktionieren, als dass es bestimmte Wahrheitswerte hat. Und an dieser Stelle ergibt sich quasi das Problem, wenn wir das nicht als Manual für Verhaltenstraining auffassen, sondern als etwas, wo der Nietzsche uns etwas sagen will, wo es eine Kontroverse geben will, dann werde ich nicht ganz leicht verzichten können, darauf hier auch Momente mit hineinspielen zu lassen. Es waren ein paar Sachen, zuerst wollten Sie.
Nur zu dieser Programmierung, von der Sie da sprechen und gar nicht nur diese Umprogrammierung, sondern schon sehr viele dazu, oder überhaupt das, was die Umprogrammierung erforderlich macht, nämlich das Nicht-Wahrhaftig-Sein, also sich eben in Widersprüchen auszudrücken, also etwas zu sagen, was man nicht ernsthaft begreift, es wäre in meinen Augen dann doch so etwas wie transzendentaler Selbstmord, nämlich im Hintergrund, dass wenn man sich nicht ernst nimmt und wenn Wahrheit sich eben auf dieser subjektiven Ebene vollzieht, man sich in seiner eigenen Wahrheit verliert,
also die technische Bezeichnung für das mit dem Selbstmord, die ich hier durchaus auch im Auge gehabt habe, ist performativer Selbstwiderspruch. Das ist der Terminus, den der Karl Otto Ape dafür geprägt hat. Es ist ein schönes Beispiel für performativen Selbstwiderspruch. Auf der einen Stelle zu sagen, ich will unterwandern das Vertrauen dahin, dass man sich auf entweder oder sozusagen berufen kann. Ich will dir sagen, gewöhnt euch das ab, es gibt keine guten Gründe, mit diesem entweder oder zu operieren, entweder wahr oder falsch. Und was mache ich damit, um euch davon zu überzeugen, dass ihr das entweder oder euch abgewöhnen sollt? Ich argumentiere mit entweder oder, nicht? Das ist der performative Selbstwiderspruch. Ich würde sagen, ich bin ein bisschen vorsichtig an dieser Stelle. Man kann in einer gewissen Weise zu schnelle Punkte damit machen. Also ich würde sagen mal, höhnisches mit dem Finger auf Nietzsche zeigen ist nicht angesagt. Es gibt durchaus auch die wichtige Themenstellung, dass wir etwas sagen und indem wir es sagen, in einen Prozess eintreten, indem wir das widerrufen, womit wir begonnen haben. In einer gewissen Weise ist Werden, ist jede Art von Werden, ist jeder Lernprozess. Ja? Jeder Lernprozess ist eine Form von Selbstwiderspruch, weil man etwas suspendiert und in Frage stellt, was man vorher angesetzt hat. Das heißt, wenn man sich nicht selbst in einen solchen Widerspruch hineinbegeben könnte, dann könnte man, denke ich, auch nichts Neues entdecken. Also deswegen würde ich es nicht ganz wegräumen, aber
eben durch dieses willkürliche sich in Widersprüche begeben, also gewissermaßen, dass nicht diesem Anspruch, also der Wahrheit nachzugehen, folgt, ja eben dieses prinzipielle, personelle, konstitutive Moment negiert und als solches auch die eigene Identität, das eigene Wahrsein.
Ja.
Also wenn ich nicht mehr ernst genommen werden kann, und zwar aus Gründen, die sich daraus ergeben, dass ich gewissermaßen der Wahrheit nicht mehr folgen will und auf dem Weg zu mich in Widersprüche begebe, wenn ich vor diesem Hintergrund nicht mehr ernst genommen werden kann, kann ich in weiterer Folge wohl auch nicht mehr wahrgenommen werden. Es ist Perzipil, nun im ganz neuen Kontext.
Ja.
Und daraus ergibt sich dann eben dieser Begriff des transzendentalen Selbstmords, also der eben so zu verstehen ist.
Gut. Ja. Sie wollten noch?
Ja, ich wollte mir den Punkt machen, dass ich, also wenn ich jetzt das Zitat noch, habe es mir jetzt zweimal durchgelesen, anschaue, das ist kein Angriff auf die Wahrheit an sich, sondern es ist ja eigentlich nur ein Angriff jetzt auf den Widerspruchsbeweis, den Nietzsche erfährt.
Ja.
Es ist im Wesentlichen nur die Behauptung, die er unterstellt, ist, dass es kein Drittes gibt, der zum Mandator. Also das ist der Punkt, den er hier macht. Das heißt, man kann nicht dadurch, dass man also einen indirekten Beweis, ich nehme an, dass etwas nicht existiert und schließe dann auf die Existenz, das stellt er hier in Frage. Das ist eigentlich der eigentliche Punkt, den er hier macht.
Wittgenstein
war ja dann, also was Sie eben auch erwähnt haben, haben, das war ja jemand, der das genau vertreten hat. Also der hat den indirekten Beweis strikt abgelehnt und hat
richtig
direkt, weil damit auch konstruktiv die, sozusagen, die Wahrheit entstehen kann.
Das ist richtig. Ich würde allerdings da hinzufügen, dass auf dem Level, an dem es darum geht, sozusagen auf die einfachste Art und Weise mal zu erklären, was Behauptungen sind, man diesem Tertium non datur sehr schlecht entkommt. Also wenn, und da würde ich mich erst auch wiederum an Wittgenstein sozusagen richten oder an Wittgenstein anhalten, wie kann ich jemanden lehren, was Behauptungen sind? Und Behauptungen sind an dieser Stelle eng verbunden mit eben mit Wahrheit und Wahrheitsansprüchen. Es wird mir nicht gelingen, in einem Szenario, wenn jemand das nicht weiß, ja, wenn jemand das nicht kennt, in einem Szenario, in dem ich immer gleichzeitig zulasse, dass etwas behauptet wird und dasselbe unter demselben Aspekt auch widerlegt wird. Also wenn dieses ist wahr, ist falsch, wenn dieses ist wahr, ist falsch ständig erlaubt wird, wird es mir nicht gelingen, jemandem klarzumachen, was Behauptungen sind. Der kann dort nicht hinkommen. Jemand wird nicht rechnen lernen, es ist unmöglich, dass jemand rechnen lernt, wenn diese Person mir vorlegt, 2 plus 2 ist 5. Nein. Das nächste Mal 2 plus 2 ist 6. Ja. Das nächste Mal 2 plus 2 ist 5. Nein. Wenn dieser Einstieg nicht drinnen ist, einer Person die Gelegenheit gibt, herauszufiltern, eine Konsistenz in der Beurteilung simpelster Vorlagen, und da ist eingebaut der Widerspruchssatz, dann wird die nicht wissen, worum es geht. Was nicht heißt, das gebe ich völlig recht, dass wenn man das Ganze dann ein bisschen zu erweitern beginnt, dass man sich dann in Situationen vorfindet, wo man sagt, ich kann mit Wahrheitsansprüchen auch umgehen unter der Voraussetzung des Tertium datur. Wenn ich mal gelernt habe, also das Buch von Klaus Heinrich, das ich damit zitiert habe, ne, das heißt sozusagen ganz programmatisch von Klaus Heinrich, ein Berliner Religionsphilosoph, Tertium datur. Das Tertium datur bezieht er macht eine sehr, sehr schöne Kritik der abendländischen Logik, die er zurückführt auf die griechischen Mythologievoraussetzungen und in religionsphilosophischer Absicht noch darauf hinweist, dass diese Art von das Tertium datur eine Kategorie von, kurz gesagt mal, Gnade, Offenbarung oder sowas ähnliches ist. Also so geht es in die Richtung, aber diese Sache soll jetzt nicht missverstanden werden, als das ins Religiöse abzuschieben. Ich glaube, dass man, da haben Sie recht, für normal sozialisierte Menschen mit Sicherheit einen weiteren Wahrheitsbegriff ansetzen muss als den des Tertium datur, anders gesagt als den der zweiwertigen Logik, wie er in der Sprachanalyse dann exemplifiziert wird. Ich glaube allerdings, und das sozusagen das führt mich sehr tief in elementare seinsgeschichtliche Fragen. Ich glaube allerdings, dass ohne dieses Moment von wahr-falsch mit drinnen zu haben und darüber nachzudenken, sich darüber sozusagen Rechenschaft abzulegen, der Wahrheitsbegriff heute nicht diskutiert werden kann. Und das ist eine implizite Stellungnahme gegen Vorstellungen wie von Heidegger zum Beispiel, der sagt, Wahrheit hat überhaupt, also beim Heidegger wäre es so, dass der Heidegger sagt, Wahrheit als wahr-falsch ist eigentlich nicht Wahrheit, sondern hat etwas zu tun mit Richtigkeit. Und für die Richtigkeit der Logik und so weiter, 0,1 gestehe ich dir zu, dass das auf diese Art und Weise funktioniert. Der tiefere Begriff von Wahrheit ist der, der nichts mehr mit wahr-falsch und nichts mehr mit diesen Auseinandersetzungen zu tun hat. Heidegger steht an dieser Stelle durchaus in der Nietzsche-Tradition. Wir haben einen anderen Begriff von Wahrheit, der anders funktioniert. Und zusätzlich noch, wenn wir schon dabei sind, ist die Faszination des heideggerschen Unternehmens dadurch gekennzeichnet, dass er sagt, ich erzähle dir eine große Geschichte, die dauert 2000 Jahre europäische Tradition und die erklärt dir, wieso die ursprüngliche Wahrheit, die nichts mit wahr oder falsch zu tun hat, dass da was schiefgegangen ist, die hat sich reduziert auf eine Richtigkeit mit Satz von Widerspruch und so, und wir müssen jetzt wieder zurück zu einer ursprünglichen Wahrheit, die nichts mehr mit Richtigkeit zu tun hat. Das ist die Bewegung, ich habe es Ihnen das letzte Mal gesagt, ich werfe das einfach nur jetzt kurz in die Debatte, das ist die Bewegung, mit der der Tugendhat begonnen hat, also diese Habilitation vom Tugendhat, der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger, untersucht genau diesen Claim von Heidegger und versucht zu zeigen, was es für Probleme hat und versucht das dann in weiterer Folge der Tugendhat nämlich zu konfrontieren mit diesem mehrsprachanalytischen Ansatz. Dass wir in die Debatte jetzt hier reinkommen, die wir haben, hängt damit zusammen, dass ich durchaus beides parallel im Blick habe. Ich will nicht die eine Schiene alleine fahren. Die Schwierigkeit, die dabei entsteht, ist natürlich, dass man relativ ungeschützt manchmal von der einen auf die andere Seite geworfen wird. Und, Sie wollten zuerst.
In der Tradition, dass der Heidegger und der Geithner erkennt, und nicht nur Heidegger, muss man ja bedenken, dass wahr sein, beziehungsweise Wahres ja so gefasst ist, dass dieses immer ans Sein gebunden gewissermaßen. Was ist, ist auch wahr, und wenn da etwas nicht ist, dann ist es natürlich überhaupt nicht, kann nicht zur Sprache gebracht werden, weshalb auch so etwas wie ein Falsch vollkommen ausgeschlossen ist. So etwas wie ein Zutreffen, das zwischen Sein und Nichtsein eben die Beziehung des Zutreffens ja gar nicht gibt. Ja. Da Nichtsein ja eben gar nicht ist. Und
das
so wird eben begründet, dass Sein eben, oder beziehungsweise Seiendes in dem Sinn, eigentlich ja immer schon wahr ist.
Das ist eine ontologisch-metaphysische Tradition des Wahrheitsbegriffes, die es gibt, die ich irgendwann mal kurz ansprechen werde. Ich fange aber nicht so an, ich fange sozusagen bei Frege an. Das ist gerade die andere Partie. Ne?
Nein, wenn zu Ihrer Bemerkung jetzt sagen, Sie würden den Standpunkt einnehmen, man im Zentrum immer noch behalten muss, die zweiwertige Logik von wahr und falsch, um überhaupt menschliche Kommunikation möglich zu machen. Damit es nicht zu einer Auflösung kommt, sozusagen.
Nein, so stark würde ich das nicht sagen. Ich habe ja viel bescheidener operiert. Ich habe gesagt, stellen wir uns vor, wie lernen wir? Wie lernen Kinder Behauptungssätze?
Es wäre unmöglich, wenn wir waren falsch.
Das meine ich. Aber das ist sozusagen methodische Voraussetzung ist quasi bescheidener, indem ich sage, sehen wir es uns an, wie wir es gelernt haben. Nun ist es allerdings, und an der Stelle haben Sie schon recht, dass Sie auf was hinweisen, es könnte gut so dastehen, wie ich das jetzt so sage, dass ich da auch nichts anderes als Psychologie betreibe. Ja? Dass ich Psychologie betreibe, indem ich sage, es ist eine Tatsache der menschlichen Wesen, dass wir, wenn wir klein sind, so drauf kommen, dass jemand Recht hat, dass wir sehen, dass diese Person uns so etwas vorlegt und wir wir spüren uns damit herum sozusagen, wir nehmen es ernst, wir nehmen es nicht ernst und dann stellen wir fest, es gibt ein gewisses Muster des Ernstnehmens solcher Sachen. Das könnte man als eine entwicklungspsychologische Betrachtung nehmen und wichtig ist natürlich zu sehen, dass der Wittgenstein das nicht als eine Aussage, als einen Beitrag zur Entwicklungspsychologie nimmt, sondern dass der Wittgenstein sagt, wir sind Wesen von der Art, dass wir nur so mit Wahrheit umgehen können. Und das ist eine philosophische Aussage. Das ist aber jetzt nicht, also vom Wittgenstein her, so formuliert, dass er das als eine prinzipielle Reflexion auf den Charakter von Wahrheit nimmt, sondern er würde sagen, wir können an dieser Stelle nicht aus. wenn wir die Sache so betrachten, dann bleiben uns andere Alternativen eigentlich mehr oder weniger aus. Und dann wird, wenn ich nicht Zuflucht nehme zu überzeitlichen Prinzipien, zu transzendental-reflexionischen Selbstmordgedanken und solchen Dingen, dann wird man dabei bleiben müssen, das sozusagen. Ne? Kann ich noch, damit das zu Ende kommt, einmal die dritte Sache nehmen. Wenn Sie sich's gelesen haben, fragen Sie sich vielleicht, wo das daherkommt. Das war mir dann auch doch irgendwie ganz interessant und wollte es nicht weglassen. Das ist einfach ein Zitat aus der Sportberichterstattung, aus der FAZ. Und es steht da, weil ich darauf hinweisen wollte, in welcher faktischen Situation in welchem faktischen Umgang mit Wahrheit wir uns mehr oder weniger widerspruchslos von wegen bewegen, was wir einfach akzeptieren, so wie es ist, und was darum aber nicht gerade unproblematisch ist, was für mich eine der Aufgaben von philosophischen Arbeiten ist, an diesen Stellen ein bisschen treffergenau hinein zu sehen. Die Überschrift dieses Artikels, es handelt sich um den Torwart des FC Bayern, der vielleicht manchen von Ihnen aus dem Fernsehen bekannt ist. Die Überschrift über diesen Artikel heißt: Sepp Maier bleibt bei seiner Wahrheit. Und das ist also ein klarer Hinweis darauf, dass Wahrheit subjektiv ist, nicht? Dass diese Subjektivität der Wahrheit angesprochen ist. Das sieht Maier allerdings immer noch anders. Man muss bei der Wahrheit bleiben, auch wenn es einigen wehtut. An dieser Stelle reißt es einen. Nicht? Das ist genau das, was ich versucht habe, Ihnen als Problem zu nennen, wenn man mit Hilfe von solchen Sprachausdrücken, die Behauptungen sein sollen, sich unter die Menschen mischt. Ne? Das ist die Frage. Ich will jetzt gar keine größeren Klärungsansprüche haben. Das ist genau die Frage. Wie geht es zusammen, dass der sagt, man muss bei der Wahrheit bleiben, und zwar an der Stelle passt natürlich sehr gut, weil die Wahrheit eignet sich immer ganz schön dazu, dass man irgendjemanden Schmerzen zufügt, ne? Auch wenn es einigen wehtut, ne? Das ist das Schöne an der Überzeugung von Wahrheit, dass man den anderen wehtun kann auf diese Art und Weise. So ist, na gut, das ist zumindest die Redlichkeit der Dogmatikerinnen an dieser Stelle. Aber wir sind in einem medialen Diskurs nicht einfach mit der Redlichkeit der Dogmatikerinnen befasst, sondern wir kriegen das immer schon mit, also wenn wir Fernsehen, wenn wir Zeitung lesen und so weiter, ist es beinahe unweigerlich so, dass wir diese Art von Dogmatismus eingepackt kriegen in bleibt bei seiner Wahrheit. Also jemand, der darüber berichtet nach dem Wochenende, der schreibt natürlich nicht, Sepp Maier bleibt bei der Wahrheit. Ja? Das wäre gerade nicht die Pointe eines Zeitungsberichtes, weil das wäre der 13., nicht? Das wäre eher, das würde eher aus St. Pölten kommen dieser Stelle, dass man in der Überschrift auch noch einmal dieselbe Behauptung groß schreibt, die unten klein geschrieben ist, nicht? Unsere Mediengesellschaft weiß etwas von der Relativität der Wahrheit, und dieses Problem haben wir dann hier, nicht? Ich meine, das Problem, das wir haben, wenn wir sowas verstehen wollen, ist das, dass wir auf der einen Seite in etwa verstehen, wieso er so stur ist, auf der zweiten Seite verstehen, dass jemand anderer sagt, naja, das ist seine Sturheit, und diese Sturheit, mit der muss man rechnen. Das habe ich jetzt zweimal ohne Wahrheit gesagt. Und wenn Sie jetzt statt Sturheit Wahrheit einsetzen, dann haben Sie die Frage, über die wir hier sprechen. Nicht? Ist das dasselbe, ist das nicht dasselbe? Wie kann man das verbinden? Die besondere Infamie, würde ich an dieser Stelle sagen, des FAZ-Artikels, ist jetzt als letztes sozusagen Stilbemerkung, Stilblüte am Rande. Da gibt es das Zitat: Das war schon richtig so, sagt er. Er habe viel Zustimmung erhalten, vermutlich in der Hauptsache von Fans des FC Bayern München. Ja. Was an dieser Stelle einfach faszinierend ist, ist, wie die gesellschaftliche Relativität und das leicht hämische Lächeln, das die Frankfurter gegen die Bayern haben, nicht? Sich das da hineinschwindelt in einen Nebensatz, der gleichzeitig grammatisch so zu lesen ist, dass es noch immer dem Sepp Maier zu schreiben ist. Ne? Also es ist eine stilistische Bemerkung jetzt, aber es ist nicht nur eine stilistische Bemerkung, sondern es hat etwas damit zu tun, wie wir täglich konfrontiert werden mit Strategien, die Relativierung von Objektivitätsansprüchen zu verschneiden und hineinzuspielen in die Behauptung von Objektivitätsansprüchen. An dieser Stelle, ne, ist quasi das Demonstrationsobjekt, das Objekt, das wir brauchen, damit wir einen Artikel schreiben können, ist der Objektivitätsanspruch, den jemand erstellt. Und in derselben Bewegung, indem wir den als Demonstrationsobjekt in seinem Objektivitätsanspruch nehmen. Und wenn wir den nicht hätten, dann könnte man keinen Artikel schreiben. Also wenn der Sepp Maier gesagt hätte, lasst mich doch in Ruhe, ja? Oder wenn er nichts gesagt hätte, dann hätten wir diesen Artikel nicht. Das heißt, wir brauchen diesen Objektivitätsanspruch und wir handeln mit ihm so, dass wir ihm sozusagen ein bisschen... das kann man eigentlich nur hinterfotzig bezeichnen, nicht? Hinterfotzig die Relativität mit in die Suppe tun. Gut, danke Ihnen.